Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es gibt kaum bessere Worte einleitend für eine Botschaft als das, was wir gerade noch gesungen haben. Mein Trost ist er, mein Halt. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir heute zusammen einen Blick in das Wort Gottes werfen können. Ungewohnt vielleicht schon gleich zu Beginn des Gottesdienstes starten wir mit der Predigt. Aber ich möchte gerne heute ein kontroverses Thema ansprechen, über eine kontroverse Person des Alten Testamentes mit euch gemeinsam nachdenken. Es geht um Simson, den Richter, der im Alten Testament, dessen Leben im Alten Testament beschrieben wird. Und man könnte das Thema der Predigt überschreiben mit einer Frage, die gleichzeitig eine Aussage darstellt. Simson, ein Gottgeweihter. Eigentlich eine Aussage, denn es wird uns klar berichtet im Wort, das werden wir gleich zusammen lesen, dass Simson ein gottgeweihter Mensch war. Aber wenn wir uns sein Leben genau anschauen, dann ist vielleicht doch die Berechtigung da, hinter diesem Satz ein kleines Fragezeichen zu stellen. Lasst uns vielleicht gemeinsam ins Wort Gottes schauen, Richter Kapitel 13, Vers 5. Wir lesen den einen Vers zunächst, um zu verstehen, in welche Situation Simson eigentlich geboren worden ist und seine persönliche Situation. Richter 13, Vers 5, ich starte mal ganz unvermittelt, da heißt es, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nazirea Gottes soll der Junge sein vom Mutterleib an. Er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Dieser Satz ist gesagt von dem Engel, der zu der Mutter oder zu den Eltern Simsons spricht, als er ihnen ankündigt, dass sie ein Kind, einen Sohn bekommen werden. Und hier wird schon von vornherein gesagt, was Simson in seinem Leben für eine Stellung haben wird, was ihn erwarten wird, in welchen Stand er erhoben wird, in den Stand eines Nazireas, eines Gottgeweihten. Der Engel des Herrn kündigt das Manoach an, dem Vater von Simson und seiner Frau. Und dieser Nazirea, wir werden es vielleicht gleich noch an einer anderen Stelle deutlich lesen, bedeutet so viel wie ein Abgesonderter zu sein für Gott. Hier sprach der Engel davon, dass als Zeichen dieses äußeren Erkenntnisses seiner Weihe soll dem Jungen niemals das Haupthaar geschnitten werden. Ihm sollen niemals oben auf dem Kopf die Haare geschoren werden. Warum eigentlich nicht? Normalerweise gehört es ja zur Körperpflege eines Menschen, dass man sich die Haare schneidet, den Bart rasiert, die Fingernägel schneidet und so weiter. Aber Simson, so heißt es hier, ihm sollten die Haare nicht geschnitten werden, als Zeichen seiner Gottgeweihtheit. Lass uns noch einen anderen Text lesen aus 4. Mose, der erklärt uns dieses Nazireatum ein wenig genauer. 4. Mose, Kapitel 6, die ersten 8 Verse lese ich vor. Und der Herr redete zu Mose: Rede zu den Söhnen Israels und sprich zu ihnen, wenn jemand, ein Mann oder eine Frau, etwas Besonderes tut, indem er das Gelübde eines Nazireas gelobt, um für den Herrn geweiht zu sein, dann soll er sich des Weins und des Rauschtranks enthalten. Essig von Wein und Essig vom Rauschtrank soll er nicht trinken und keinerlei Traubensaft soll er trinken und auch Trauben, frische oder getrocknete, soll er nicht essen. Alle Tage seiner Weihe soll er von allem, was vom Weinstock bereitet wird, von den Kernen bis zu den Schalen nicht essen. Alle Tage des Gelübdes seiner Weihe soll kein Schermesser über sein Haupt kommen. Bis die Tage erfüllt sind, die er sich für den Herrn geweiht hat, soll er heilig sein. Er soll das Haar seines Hauptes frei wachsen lassen. Alle Tage, die er sich für den Herrn geweiht hat, soll er sich keiner Leiche nähern. Wegen seines Vaters und wegen seiner Mutter, wegen seines Bruders und wegen seiner Schwester, auch ihretwegen soll er sich nicht unrein machen, wenn sie sterben, denn die Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt. Alle Tage seiner Weihe ist er dem Herrn heilig. Der Text erläutert nochmal, was hinter diesem Nazireatum steckt, den wir in Richter 13 gelesen haben, dem Simson vor seiner Geburt bereits geweiht war oder zu dem er bestimmt war. Ein Eid auf Zeit, lesen wir hier in 4. Mose, ein Eid, der von Männern und Frauen im Volk Israel zu der damaligen Zeit abgelegt werden konnte. Eine Zeit, die besagt und mit der man nach außen hin auch nochmal sichtbar machte, ich habe mich entschieden, In der Regel wurde eine Zeit zwischen 50 und 100 Tagen, das war ganz gängig, sozusagen zwischen Gott und mir persönlich vereinbart. In dieser Zeit hat man sich zu diesem Nazireatum bekannt. Und es war ganz gängig, dass man sich nach außen hin dann auch dieses Zeichen ja quasi auferlegt hat durch diese Regeln, dass man sich die Haare nicht schneidet. Und die Leute um einen herum haben einen aufgrund dieser Tatsache in der Regel schon erkannt und gewusst. Und eine Erinnerung gab es durch dieses Zeichen, der Herr ist unser Gott. Hier ist jemand, der sich für eine gewisse Zeit ihm noch mehr zur Verfügung stellt und der sich heiligt, der bereit ist, äußerlich auch Veränderungen an sich vorzunehmen oder sich so zu belassen, wie er ist und sich mit bestimmten Dingen auch nicht auseinanderzusetzen. Während dieser Zeit keinen Wein zu trinken und während dieser Zeit, und das ist ein spezielles, wie ich finde, ein ganz, ja, ein durchdringendes, einschneidendes Erlebnis, wenn in dieser Zeit jemand stirbt, auch jemand seiner Angehörigen oder aus seinem engeren Umfeld, dann besagte diese Regel des Nazireatums, dass diese Person sich während der Zeit der Leiche nicht nähert. Eine Begräbnisfeier wäre für diese Person während der Zeit tabu. Warum diese Bereiche, dass man sich das Haar nicht schert, sich dem Alkohol oder dem Wein, denn alles, was von dem Traubengewächs stammt, enthält, warum man sich von dem Toten, von den Leichen fernhält während dieser Zeit. Ein Gottgeweihter, der nicht der Sünde dienen soll, der sich auch nach außen hin heilig halten soll, der vielleicht auch in dieser Zeit besonders darauf aufmerksam machen soll, dass er nicht nur sich selbst lebt, ja, nicht nur für sich selbst, wenn er den Wein ganz normal verköstigt, wie er es vielleicht während anderen Zeiten auch tun würde, dann pflegt er ja es für seinen Magen, für seinen Bedarf. Wenn er aber in dieser Zeit sich davon absagt, macht er damit deutlich, wenn der Herr es will, dass ich mich für diesen Zeitpunkt davon fernhalte, dann ist es für mich ein leichtes, das zu tun. Mich Gott zu weihen und in dieser Zeit ganz ihm zur Verfügung zu stellen. Die Weihe Gottes ist auf seinem Haupt. Und er war angehalten, sich nicht zu entreinigen, indem er sich einem Toten nähert, sei es der Bruder, die Schwester, die Eltern. Abgesondert von dem Bösen, rein von dem weltlichen Leben, völlig hingewandt zu ihm, das Herz ungeteilt auf Gott gerichtet, ungeteilt von Trauer, von Verlust, von Ängsten, ungeteilt auch von Freude am Leben in dieser Form, dass man sich dem Wein zutut, ungeteilte Aufmerksamkeit, erhöhte Aufmerksamkeit während dieser Zeit des Nazireatums auf Gott. Gott ganz zur Verfügung. Bei Simson bedeutete das, und ich denke, das ist in diesem Vers 5 im Kapitel 13 klar geworden, der Engel hat vorausgesagt, dieser Junge, dieses Kind, soll von Kindesbeinen an, von Geburt an, für sein ganzes Leben dem Herrn in dieser Art und Weise geweiht sein. Ich muss ehrlich sagen, bevor ich mich so ausführlich mit diesem Text und auch mit diesem Nazireatum auseinandergesetzt habe, war mir überhaupt nicht bewusst, dass das von Simson für sein gesamtes Leben galt. Ich wusste zwar, dass er sich niemals die Haare abschnitt oder dass er sich selbst niemals die Haare abschneiden würde, weil er das sozusagen wahrscheinlich von seinen Eltern so gesagt bekam. Aber die anderen Auswirkungen, die dieses Nazireatum mit sich brachte, waren mir gar nicht bewusst. Abgesondert vom Bösen. Und wir lesen aber auch in Vers 5, dass dieses Nazireatum einem Zweck dient. Es hieß da nämlich, er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Israel war zu der Zeit bedrängt, in fester Hand umgeben von seinen ärgsten Feinden, von dem Volk der Philister. Und Gott begann mit dem Simson den Plan durchzuführen, Israel Stück für Stück aus diesem Griff der Feindeshand zu entziehen. Es gibt im Alten Testament nur wenige Leute, wirklich sehr wenige, wenn ich richtig recherchiert habe, die diesen Stand von Simson hatten, dass sie auch für ihr ganzes Leben Gott in der Art und Weise geweiht waren. Samuel wurde vor seiner Geburt auch Gott geweiht, aber durch die Entscheidung seiner Mutter Hannah, die Gott im Gebet gesagt hatte, wenn du mir einen Sohn schenkst, werde ich dir mein Kind auch in der Art und Weise weihen. Simson selbst wurde von Gott selbst dem Nazireatum sozusagen geweiht. Und im Neuen Testament lesen wir von Johannes dem Täufer, ja, wo es auch ein Stück weit Vorhersehung durch Gott war, aber auch, wo sich Johannes der Täufer selbst dazu entschlossen hatte, diese Form des Lebens zu führen. Sogar noch ein wenig krasser, der sich in kompletter Einsamkeit viele Jahre lang aufgehalten hat, der in Wüsten gelebt hat, sich von Heuschrecken ernährt hat. Aber Simson hat in der Art und Weise eine besondere Stellung, dass Gott selbst ihn dazu bestimmt hat, ein Nasir zu sein. Doch bei Simson lesen wir, und deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist vielleicht berechtigt, ein kleines Fragezeichen hinter der Aussage des Nasireatums bei Simson zu stellen. Bei ihm lesen wir, wenn wir sein Leben betrachten, dass er nach und nach einige Punkte dieses Gelübdes gebrochen hat. Ich denke, den meisten von euch, den Kindern auch mit Sicherheit, vielen Kindern, wird die Geschichte von Simson, sein Leben, wie es war, bekannt sein. Eine ganz bekannte Geschichte, die Simson erlebt hat, ist ja, dass er war ja ein sehr starker Mensch. Man sagt, er war sicherlich der stärkste Mensch, der auf der Erde gelebt hat, mit einer unbändigen Kraft ausgestattet. Und eine bekannte Geschichte ist, dass er eines Tages einen Löwen, der ihn angriff, der ihn bedrohte, mit eigenen Händen zerrissen hat. Und das steht da wie ein Lämmlein oder wie ein Schaf. So einer Kraft war dieser Mann ausgestattet. Das tat er, um sein Leben zu schützen. Etwas später lesen wir, dass er an dem Kadaver, an dem Leichnam dieses Löwen noch einmal vorbeikam und dabei sah, dass sich im Bauch des toten Löwen ein Bienenschwarm eingenistet hatte, der Honig produzierte. Und er sah diesen Honig und er näherte sich dem Löwen und löste diesen Honig aus dem Bauch des Löwen heraus und aß ihn. Und das ist vielleicht so das erste Indiz dafür, dass Simson vielleicht nicht immer verstand, was sein Nasireatum bedeutete oder dass er es nicht immer beachtete, was das bedeutete. Er näherte sich dem Leichnam, in diesem Fall zwar nicht dem Leichnam eines Menschen, aber dem Leichnam dieses Löwen. Das lesen wir in Kapitel 14. In Kapitel 15, in den ersten 8 Versen, lesen wir von der Begebenheit, wo Simson aus Wut und aus Rache heraus, weil seine Frau, die er geheiratet hatte, einem anderen gegeben worden war in seiner Abwesenheit, aus Wut und aus Rache an seinem Schwiegervater, an seinem Elternhaus des Schwiegervaters sich rächen wollte. Und er fing 300 Füchse oder Schakale. Fing 300 Füchse, das ist eine unglaubliche Zahl, wie ich finde. Ich weiß nicht genau, wie er das gemacht hat zu der damaligen Zeit. Er band sie an den Schwänzen zusammen, immer zwei Paar, zündete die Schwänze an und jagte sie durch die Felder dieser Familie, durch die Felder des ganzen Dorfes. Und alles ging in Flammen auf. Diese Tiere, Füchse und Schakale, waren zu der Zeit und zu den Regeln, die galten, unrein. Auch ohne das Nasireatum hätte man sich diesen Tieren nicht unbedingt nähern sollen. Simson ignorierte das. Noch etwas später, in Kapitel 15, Vers 15, da wird beschrieben, wie Simson über 1000 Philister erschlägt. Und nicht etwa mit einem Schwert oder mit einem Speer oder irgendeiner anderen Waffe ausgestattet. Weiß jemand, was er in der Hand hatte, als er diese Tat begann? Er hatte ein Eselskinnbacken in der Hand, einen Knochen von dem Schädel eines Esels. Er schlägt 1000 Philister und verunreinigt sich, indem er die Waffe eines toten Tieres oder sozusagen den Knochen eines toten Tieres in eine Waffe umfunktioniert, seiner Wut und seiner Raserei freien Lauf lässt und 1000 Philister erschlägt. Kapitel 14 lesen wir, dass er im Zuge seiner Hochzeit mit einer Frau aus dem Volk der Philister, ein großes Festmahl wird es da beschrieben. Das steht in Kapitel 14, Vers 10. Wir lesen vielleicht einmal diese Stelle. Ausrichten lässt, ein großes Festmahl. Und er sagte, und sein Vater ging zu der Frau hinab und Simson veranstaltete dort ein Festmahl, denn so pflegten es die jungen Männer zu tun. Wenn man sich den Urtext anschaut im Hebräischen, wird dort die übersetzte Formulierung eher mit einem Trinkgelage formuliert. Es war weniger ein gepflegtes Essen, wie wir es vielleicht von Hochzeiten kennen, es war ein Trinkgelage, wo reichlich Wein und Alkohol floss. Ein Festmahl ist hier vielleicht von der Übersetzung her geschönt. Ich weiß nicht, ob Simson sich nicht auch kräftig an dem Genuss des Weines, dieses Traubengewächses bedient hat, obwohl er es nicht sollte. Und im Kapitel 16 wollen wir heute noch ein paar weitere Verse lesen. Da lesen wir zum Ende hin, er verliert das äußere Zeichen seines Gelübdes, des Nasireatums. Er verliert seine Haare. Warum schafft es Simson nicht, diese Punkte dieses Gelübdes einzuhalten? Simson tat sich schon immer schwer damit. Das wird deutlich, wenn wir uns sein Leben anschauen. Autorität anzuerkennen. Von der Hochzeit, die Hochzeit, von der ich eben gesprochen habe, die in Kapitel 14 beschrieben wird, davon war Gott sicherlich nicht begeistert. Er nahm eine Frau aus einem fremden Volk, vielmehr noch aus einem Volk, was zu dem Zeitpunkt der direkte Gegner des Volkes Israels darstellte, vermischte sich mit diesem Volk. Er hörte auch nicht auf seine Eltern, die in dieser Angelegenheit warnend vor ihm standen und sagten, er solle es nicht tun, sich mit dieser Frau verheiraten. Er entschied eher nach seiner Augenlust. Das, was ihm gerade gut gefiel, in diesem Fall, diese Frau, das wollte er haben. Der zweite, vielleicht noch einprägsamere Punkt ist, Simson übte keine Selbstdisziplin. Er hatte eine große Schwäche auch für das andere Geschlecht. Zunächst, wie eben angesprochen, heiratete er diese Frau, eine Philisterin aus Timna. Später lesen wir im Anfang Kapitel 16, Kapitel 16, 1 bis 3, das möchte ich auch gerne mit euch lesen, ging er zu einer Hure nach Gaza. Seine erste Frau war zu dem Zeitpunkt schon tot. Sie wurde, das kennen wir, denke ich, auch die Geschichte, umgebracht, nachdem er die Schakale und Füchse durch die Felder des Dorfes gejagt hatte und alles in Flammen aufgegangen war, hatten sich die Dorfbewohner an der Familie des Schwiegervaters gerecht, weil sie gehört hatten, was der Schwiegervater Simson angetan hatte, dass er seine Frau einem anderen gegeben hatte. Seine Frau war also zu dem Zeitpunkt schon tot und er ging nach Gaza zu einer Hure. Wir lesen die ersten drei Verse. Simson ging nach Gaza, dort sah er eine Hure und ging zu ihr hinein. Das berichtete man den Gazitern und sagte, Simson ist hierher gekommen. Da umstellten sie ihn, lauerten ihm die ganze Nacht im Stadttor auf. Und sie verhielten sich die ganze Nacht still und sagten, bis der Morgen hell wird, dann wollen wir ihn erschlagen. Und Simson lag bis Mitternacht. Um Mitternacht aber stand er auf, packte die Flügel des Stadttores und die beiden Pfosten und riss sie samt dem Riegel heraus, legte sie auf seine Schultern und er trug sie auf den Gipfel des Berges, der nach Hebron zuliegt. Diese Geschichte, dass er ein Stadttor auf seinen Schultern getragen hat, ist vielleicht auch vielen bekannt. Ich habe mir keine Vorstellung gemacht, was so ein Ding wiegen mag. Vielleicht ist das vielleicht die jemals größte sportliche Leistung, die ein Mensch vollbracht hat. Ich habe mal geschaut, also Pi mal Daumen könnten es zwischen 30 und 60 Kilometer sein, die er das Ding auf seinen Schultern geschleppt hat. Denn dieses Gebirge zu Hebron, was hier beschrieben wird, liegt nicht direkt vor Gaza, ist auch ein Stückchen zu gehen. Ja, denn er hat das nicht in den LKW gepackt und ist darüber gefahren, er hat es auf seinen Schultern dahin getragen. Er wusste, seine Kraft einzusetzen, er wusste, seine Kraft, die auch Gott gegeben war, schon zu benutzen. Aber seinen Geist beherrschen, das konnte er oft nicht. In Sprüche 16 heißt es noch ganz eindeutig, besser ist es, seinen Geist zu beherrschen, als ganze Städte zu erobern. Simson war impulsiv. Er war nicht der Mann, der es er oft praktizierte, sich in Selbstdisziplin zu üben. Er tat oft nach dem, wie es ihm gerade in den Sinn kam. Und der dritte, vielleicht schwerwiegendste Punkt, wo deutlich wird, dass Simson ja sein Gelübde nicht allzu ernst nahm, war, das lesen wir dann ab Vers 4, er verliebte sich ebenfalls wieder in eine Philisterin, in Delila, die später dann auch seinen Fall bedeutet. Die Geschichte von Simson und Delila ist vielleicht eine der bekanntesten, meist nachgespieltesten Liebesgeschichten, so in der Dramatik, in der Lyrik, die oft und viel über die ganzen Zeiten Gegenstand ist von lyrischen Erzählungen. Die Mischung aus Liebe, Gewalt, Verrat, all diese Elemente, das sind Elemente einer klassischen Tragödie. Und das alles erlebte Simson, musste Simson durchleben in dieser Beziehung, die er mit dieser Frau hatte. Delila, von der Bedeutung des Namens her, die Leidenschaftliche, die Schmachtende, wie es heißt. Vielleicht könnte man das so, wenn man sich so eine dramatische Erzählung über diese Liebesgeschichte vorstellt, könnte man das Ganze überschreiben, der Gottgeweihte und die Verführerin. Die Verführerin, das wurde Delila im Endeffekt für Simson. Delila ist hier das Bild der Verführung zum Bösen. Nicht die Frauen an sich, sondern Delila als einzelne Person. Der Gottgeweihte ist bedroht. Und zwar lesen wir das, wenn wir in Vers 5, Kapitel 16, Vers 5 lesen, da gingen die Fürsten der Philister zu ihr, zu Delila hinauf und sagten zu ihr, betöre ihn, Simson, und siehe, wodurch seine Kraft so groß ist und wodurch wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden, um ihn zu bezwingen. Wir wollen dir jeder 1.100 Schekel Silber geben. Die Fürsten ihres eigenen Volkes unterbreiteten ihr diesen Vorschlag. Ich weiß nicht, wie groß ihre Liebe zu ihm gewesen sein mag, aber es ist doch verwunderlich, dass wir gleich im Anschluss lesen, was dann für Gespräche zwischen Simson und seiner Frau stattfinden oder zwischen dieser Frau stattfinden. Ich weiß nicht genau, ob sie verheiratet waren. Denn direkt in Vers 6 fängt sie an, ihren Auftrag, den ihr die Fürsten der Philister quasi aufgetragen haben, Stück für Stück auszuführen. Sie sagt dann, in Vers 6 lesen wir es, da sagte Delila zu Simson: Vertrau mir doch an, wodurch deine Kraft so groß ist und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Vertrau mir doch an. Und Simson geht auf diese Frage zunächst scheinbar ein und sagt zu ihr in Vers 7, wenn man mich mit 7 frischen Sehnen bindet, die nicht ausgetrocknet sind, dann werde ich schwach werden und wie ein anderer Mensch, wie ein normaler Mensch sein. Es stellt sich dann heraus, dass das Quatsch war, was er ihr erzählt hat. Sie tut dann so, als ob eine Bedrohung durch die Philister akut ist und sagt ihm, siehe da, Philister über dir, Simson. Und er zerreißt diese Sehnen, mit denen er gebunden ist, als wäre es nichts. Und sie fragt dann erneut und erneut. Und die zweite Antwort, die er gibt, ist, wenn man mich mit 9 Stricken, die zuvor noch niemand gebraucht hat, fesselt, dann ist meine Kraft bezwungen, dann bin ich gebunden und kann mich nicht mehr wehren. Auch das stellt sich heraus, ist nicht die Wahrheit. Die dritte Antwort, die ihr sagt, und da ist er schon näher dran an der Wahrheit, er sagt, wenn man 7 Haarflechten von meinem langen Haar, von meinem Haupt zusammenflechtet, das lesen wir in Vers 13 dann, ab Vers 13, dann werde ich bezwungen sein. Auch das stellt sich heraus, ist nicht die Wahrheit. Und ab Vers 15 lesen wir dann ein klassisches Beispiel, so steter Tropfen hüllt den Stein. Ja, Delila hat gefragt und gefragt, gebeten und gebeten um die Wahrheit, um dieses Geheimnis seiner Kraft. Und er hält das irgendwann anscheinend nicht mehr aus. Ab Vers 15 lesen wir, da sagt sie zu ihm, wie kannst du sagen, ich habe dich lieb, wo dein Herz nicht mit mir ist? 3-mal hast du mich jetzt getäuscht und mir nicht anvertraut, wodurch deine Kraft so groß ist. Und das geschah, als sie ihn alle Tage mit ihren Worten bedrängte und ihn plagte, da wurde seine Seele es leid, zum Sterben leid. Und er vertraute ihr sein ganzes Herz an und sagte zu ihr, nie ist ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ein Nazirea Gottes bin ich von Mutterleib an. Wenn ich geschoren werde, dann weicht meine Kraft von mir und ich werde schwach wie jeder andere Mensch sein. Er kommt an den Punkt, wo er ihr die Wahrheit, sein Geheimnis, seiner Kraft, seines Gelübdes anvertraut. Und sie merkt sofort, Simson hatte ihr hier sein Herz ausgeschüttet. Was er jetzt gesagt hat, ist die Wahrheit. Durch ihre weibliche Intuition, durch das wahrscheinlich auch, wie Simson darüber gesprochen hat, merkt sie, das ist die Wahrheit. Denn sie geht hin, sagt den Fürsten der Philister Bescheid und sagt, er hat mir jetzt die Wahrheit gesagt, kommt, wenn er schläft. Ihr könnt ihn jetzt in dieser Art und Weise, wenn ihr ihm dein Haar abschneidet, könnt ihr ihn binden. Und Simson schlief, wir lesen da, das heißt so, in ihrem Schoß schlief er des Nachts. Die Philister kamen und haben ihn kahl geschoren. Und dann, das möchte ich gerne auch mit euch lesen, damit wir das nochmal aus dem Text heraus und das auf uns wirken lassen können. Vers 18. Als Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz anvertraut hatte, sandte sie hin, rief die Fürsten der Philister, ließ ihnen sagen, diesmal kommt herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz anvertraut. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr herauf und in ihre Hand brachten sie das Geld mit und sie ließen ihn auf ihren Knien einschlafen. Dann riefen sie den Mann und ließen die 7 Haarflechten seines Hauptes abscheren. So begannen sie, ihn zu bezwingen und seine Kraft wich von ihm. Und sie sagte, Delila zu ihm, Philister über dir, Simson. Da wachte er von seinem Schlaf und sagte sich, ich werde davonkommen, wie es Mal für Mal gelang. Ich werde mich freischütteln. Und dann dieser Satz, und das brennt sich ein. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Das ist ein erschütternder Satz. Seine Kraft wich von ihm. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Das ist identisch. Der Herr, seine Kraft. Ich glaube nicht, dass seine Kraft von ihm gewichen ist, ausschließlich deshalb und aufgrund der Tatsache, dass man ihm seine Haare geschoren hat vom Kopf. Das war das äußerliche Zeichen dafür. Aber als der Herr ihn verließ, wich die Kraft. Der Herr, er selbst. Wer ist unsere Kraft? Er selbst, der auch in uns steckt, auch die wir keine langen Haarragen als Zeichen eines Gelübdes. Gebe Gott, dass das niemals über unserem Leben stehen möge. Er wusste aber nicht, dass der Herr ihn bereits verlassen hatte. Wie viele Leute gibt es, die in ihrem Leben denken, ich investiere mich, ich bringe mich ein, ich tue dies, ich tue jenes. Ja gut, ich habe meine Macken hier und da, klar, ich habe auch meine vielleicht Lieblingssünden, an denen ich noch gelegentlich festhalte, aber im Großen und Ganzen bin ich ein feiner Kerl. Gott ist mit mir. Und es gibt vielleicht Situationen, in denen es passend wäre zu sagen, dieser Mensch weiß vielleicht nicht, dass der Herr bereits von ihm gewichen ist. Fällt euch auf, wenn wir diese Lügen Simsons gegenüber Delila uns nochmal kurz anschauen, was das für eine Steigerung mit sich bringt. Am Anfang in Vers 7 sprach Simson von frischen Sehnen, die man verwenden müsste, um ihn zu binden. Dann spricht er von neuen Stricken. Dann geht es um verwebte Haarflechten von seinem Haupt. Dann kam er der Wahrheit schon näher. Am Ende, als er von den Philistern überrümpelt wird, ihm werden die Augen ausgestochen und er wird ins Gefängnis geworfen. Am Ende endet das Ganze, das lesen wir in Vers 21, die Philister packten ihn und stachen ihm die Augen aus und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit ehernen Fesseln. Das sind Eisenfesseln. Das sind eiserne Doppelfesseln, wie es in Gefängnissen zu der Zeit üblich war. Das baut sich auf. Simson belügt seine Frau. Er sagt ihr, du musst mich damit oder damit oder damit versuchen zu binden. Am Ende ist sein Schicksal, dass er tatsächlich in eine Situation gerät, wo er selber sich nicht befreien kann. Wir dürfen uns nicht an die Sünde gewöhnen. Mit diesen schlichten Bildern beschreibt Simson im Prinzip nur das Wesen der Sünde, die ihn bindet. Der Herr sagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und das musste Simson am Ende am eigenen Leib auch spüren. Er kam in die Situation, aus der er sich selbst nicht befreien konnte, in der er wirklich angewiesen war darauf, dass jemand ihn führte sogar, weil ihm die Augen ausgestochen worden waren. Er war blind zu dem Zeitpunkt seiner Inhaftierung. Sünde ist Sünde. Sünde muss ans Licht. Sünde muss unters Kreuz. Sünde ist keine Thematik, in der wir vielleicht in Wortspielen uns lustig machen können, in der wir uns vielleicht darüber erheben können und uns in der Situation befinden, dass wir denken, ich stehe darüber, ich weiß damit umzugehen. Ehe man sich versieht, hat die Sünde ihre Fesseln um deine Handgelenke gelegt und du befindest dich fest in ihrem Zugriff. Bevor wir uns Simsons Ende anschauen, möchte ich noch gerne eine separate Anwendung hervorheben. Simson verlor seine Kraft, als er das Geheimnis seiner Gottesweihe preisgab. Und was ist das Geheimnis unserer Kraft heute? Wie verlieren wir unsere Kraft? Wie bewahren wir unsere Kraft? Simson war ein Gottgeweihter. Er sollte nicht der Sünde dienen. Er sollte sich Gott während seines gesamten Lebens zur Verfügung halten. Sein Lebensinhalt sollte dieses Gelübde bilden. Und wisst ihr, heute, auch ohne dieses Nazirea-Gelübde, gibt es auch Gottgeweihte in Hülle und Fülle. Das sind wir, die Christen, seine Kinder. Wir haben vielleicht nicht für eine gewisse Zeit, für 100 Tage oder vielleicht von Geburt an bis zum Ende unseres Lebens so eine Art von Gelübde gesprochen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir Jesu Erlösung angenommen haben, für uns persönlich in Anspruch genommen haben, dann hat diese Beziehung begonnen, die besagt, ich will nicht mehr mein altes Leben leben, ich möchte mich Jesus zur Verfügung halten, ich möchte mit Jesus gemeinsam leben. Wisst ihr, im Prinzip ist das nichts anderes als das, was das Leben Simsons besagen sollte. Ich möchte mich Gott zur Verfügung halten. Ich bin eine gottgeweihte Person, eine gottgeweihte Frau und ein gottgeweihter Mann, auch ein gottgeweihtes Kind und ich möchte leben für Jesus Christus. Wir sind im Prinzip, wenn man so möchte, neutestamentliche Nazirea, wenn man das so zugespitzt formulieren möchte. Ist der Herr Jesus deine Kraft? Ist sein Auferstehungsleben in dir? Merkst du davon? Bist du auch geweiht? Hast du selber diese Gedanken mal über deine Beziehung zu Jesus und zu Gott gehabt? Dass das ein Stück weit eine Weihe ist, deines Lebens, deiner Kräfte, deiner Power für Gott? Dass du nicht nur jemand bist, der sich Sonntag für Sonntag in die Bank setzt und mal gucken, was passiert, sondern dass du deine Energie und deine Kraft aufwendest, um Gott zu gefallen, um für ihn zu leben, um dich einzusetzen. Wenn du von dir selbst diese Gewissheit hast, ja, ich bin durch mein Leben mit Gott auch ihm geweiht, dann ist dir nur zu gratulieren. Dann rufe ich dir zu, verliere diesen Gedanken nicht, verliere diese Weihe nicht. Du bist ein Werkzeug. Wisst ihr, auch Christen in einer Gesamtheit, ganze Ortsgemeinden, sind Gott geweiht, sind für ihn bestimmt, aber können diesen Auftrag, diese Aufgabe verlieren, indem sich vielleicht auch in Gemeinden Kompromisse einschleichen, unbemerkt zunächst, Kompromisse mit Sünde. Die Kirchengeschichte zeigt jetzt beispielhaft auch, wie die Vermischung zwischen Gemeinde, zwischen Gottes Leib, zwischen Gemeinde und lebendigem Glauben und Staat, diese Verbindung, wie das diese Gottesgeweihtheit kaputt gemacht hat oder kaputt machen konnte. Die Verbindung zwischen Thron und Altar, das driftete oftmals ab, dass man dieses staatliche Denken in den Vordergrund stellte. Als der Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion machte, hatte das unmittelbar zur Folge, dass zumindest in vielen Bereichen des damaligen Reiches die Christenverfolgung endete. Das war gut für die Christen. Das hatte auch zur Folge, von dem, was ich gerade sagte, dass Kirche und Glaube, ich sage bewusst nicht Kirche und Religion, weil zur Religion wurde dieses Gemeindeleben und dieser Glaube erst peu à peu gemacht, dass Glaube und Staat, das wollte ich sagen, sich so vermischt haben, dass sich staatliche Prinzipien und Strukturen sich in die Gemeinden eingeschlichen haben, die diese Weihe kaputt gemacht haben. Dass sich Sünde dadurch eingeschlichen hat. Haben wir die Ursache verstanden? Wenn wir Gemeinde Jesu, wenn wir Gottes Weihe, die wir besitzen durch unser Leben mit Christus, wenn wir diese Absonderung von der Welt, die ein Nazirea auch haben sollte und leben sollte, wenn wir die aufgeben, vielleicht unbemerkt durch Kompromisse, die wir schließen, mit der Sünde um uns herum, dann kann das Folgen haben für die gesamte Gemeinde, in der wir uns befinden. Gibt es kraftvolles Christentum unter uns? Gibt es kraftvolles, geweihtes Leben, persönlichen Glauben unter uns? Ich denke ja, in vielerlei Hinsicht. Und ich möchte euch ermutigen, Geschwister, dass wir das auch nach außen sichtbar machen. Natürlich brauchen wir nicht anfangen, uns hier die Haare nicht mehr zu schneiden oder so etwas. Aber dass wir es einfach persönlich sichtbar machen und auch mal im Gespräch persönlich bezeugen, diesen Dingen bin ich abgewandt, der Sünde bin ich gestorben. Das Heil der Gemeinde liegt nicht darin, dass wir als angepasste, assimilierte Gesellschaft möglichst den Weg des geringsten Widerstand gehen, sondern dass wir anders sind, dass wir uns an dem orientieren, was Gott von uns möchte. Es gibt Gemeinden, die sind an einem Ort, in einer Stadt und wisst ihr, Nachbarn, die in unmittelbarer Nähe wohnen, die erfahren irgendwann nach Jahrzehnten davon, Mensch, da in dem Haus, an der Stelle versammeln sich Christen, die glauben an den lebendigen Gott. Ich habe über 20 Jahre hier gewohnt, nie was von gehört. Das ist wahrscheinlich ein Bild von vollständiger Assimilation, von Angepasstheit. Bloß nicht auffallen, bloß nicht bemerkbar machen, dass wir anders sind. Bloß nicht bemerkbar machen, dass Gott Dinge von uns möchte, die vielleicht nicht eins zu eins mit dem übereinstimmen, was die Gesellschaft heute möchte. Ich komme zum Schluss und möchte ganz kurz noch erwähnen, dieses Ende von Simson, was das noch für eine wunderbare Wende hatte. Wir können, vielleicht mag der Eindruck entstanden sein, Simson war jemand, der auf ganzer Linie versagt hat, dadurch, dass er sein Gelübde immer und immer wieder brach. Aber Gott hatte mit Simson etwas Großartiges vor. Als Simson aus dem Gefängnis wurde er immer wieder, zur Belustigung der Philister rausgeholt. Und es war auch so in dieser Situation, dass er in einem großen Gebäude, auf dem Dach eines großen Gebäudes, während eines Festes da stand, ich glaube, ein Instrument spielen sollte und dann auch ein Stück weit wurde sich über ihn lustig gemacht. Und er war immer ein Bild gewesen der Macht der Israeliten. Und jetzt war er ein gebrochenes Bild. Ja? Und die Philister machten sich über ihn lustig und sich selbst fühlten sie groß, ob dieser Niederlage, die sie Simson zugefügt hatten. Und wir kennen die Situation, Simson steht da und betet noch einmal inbrünstig zu Gott und sagt, Herr, gebrauche mich in dieser speziellen Situation, weil er hatte ertastet, dass er zwischen Säulen eines Gebäudes stand und diese Säulen waren die tragenden Säulen dieses Daches. Und er drückte mit seiner Kraft, die aufgrund dieses Gebetes, was er hatte, zurückkam, die Säulen auseinander. Und noch eine zweite, sehr, sehr entscheidende Komponente spielt in dieser Situation eine Rolle. Er drückte die Säulen auseinander und er selbst und die 3000 Philister, die da waren, wurden unter diesen ganzen Trümmern begraben und starben. Aber was ganz elementar ist, in Vers 22 in Kapitel 16 lesen wir das. Das Haar seines Hauptes begann wieder zu wachsen, nachdem es geschoren worden war. Ich weiß nicht, ob die Philister diesen Sachverhalt mit dem Haar außer Acht gelassen hatten, ob sie es vergessen hatten. Die Kraft kehrte zurück. Das ist für mich ein Ausdruck, ein Trost in Simsons Geschichte und ein Ausdruck der großen Gnade. Sicherlich hatte Simson hier und da vielleicht schwerwiegende Fehltritte gemacht. Gott hat ihm das Wachstum seines Haares wieder geschenkt. Und er hat ihm peu à peu seine Kraft zurückgegeben und ihn auch daran erinnert, wofür er eigentlich berufen worden war. 3000 Feinde Israels gingen in den Tod an diesem Tag, Simson selbst auch. Manche Kommentatoren über diese Begebenheit sagen, Simson hat vielleicht mit dieser einen Aktion mehr für Gottes Reich getan, als während seines ganzen Lebens. Rein zahlenmäßig, wenn man die Anzahl der Toten des Feindes Israels bedenkt. 3000 Leute starben an dieser einen Situation. Das mag dahingestellt sein. Aber was für mich ein Trost ist, später in Hebräer taucht Simson in Kapitel 13 mit Gideon, mit Barak, mit Jephtha, David und Salomo, das lesen wir in Hebräer 11, Vers 32 und 33, da taucht auch Simson auf unter den Glaubenshelden des Alten Testamentes. Am Ende finden wir ihn unter den Glaubenshelden. Egal wie groß sein Versagen oder auch seine moralischen Schwächen gewesen sein mögen, wir können dankbar sein für die vergebende Gnade, die Gott auch Simson hat zuteil werden lassen. Und das gilt für jeden von euch, für jeden von uns persönlich. Denn auch in unserem Leben als Christen gibt es neben Glaubenswerken auch viele Punkte, in denen wir versagen. Wir kennen in dieser Geschichte von Simson, dass es zeitliche Folgen hat. Sein Leben war zu dem Zeitpunkt zu Ende. Gott hat es so entschieden, er hat ihm die Kraft gegeben. Simson hat ein letztes gutes Werk in den Augen Gottes vollbracht und sein Leben war zu Ende. Simson musste die Konsequenzen tragen. Und Sünde kann auch bei uns diese Auswirkungen, es kann schwere zeitliche Auswirkungen haben. Sünde kann uns, ich sag mal, wenn man das zeitlich bemessen möchte, zurückwerfen, um Meter um Kilometer, um Lichtjahre, wenn man so möchte, in unserem geistlichen Wachstum. Und wenn wir uns davon abwenden, wenn wir unserer Berufung gerecht werden, dass wir uns bewusst machen, wir dürfen genau wie Simson, wie er es äußerlich gemacht hat, dürfen auch wir in Gesprächen, in unserem Leben, auf der Arbeit, privat, hier in der Gemeinde, wir dürfen unsere Berufung leben. Wir sind sogar aufgefordert dazu. Dann dürfen wir es, wie wir es heute mit dem Abendmahl auch tun, sichtbar werden lassen. Wir erinnern uns mit dem Abendmahl an den größten Sieg, den nicht Simson, sondern Christus selbst vollbracht hat. Das ist die große Parallele zwischen Simson und Jesus. Jesus hat auch in seinem Tod den größten Sieg errungen, für dich ganz persönlich. Jesus hat mit seinem Tod, dem Sterben am Kreuz, die Brücke geschlagen, die Brücke der Versöhnung zwischen dem Vater und dem Kind, der Tochter und des Sohnes, die wir alle sind. Wir dürfen wieder zu ihm kommen. Und das ist ein Ausdruck vielleicht auch von einem Gelübde, das jeder persönlich für sich schließen kann. Ein Ausdruck, dass wir mit diesem Brot, mit diesem Wein bezeugen, ja, ich gehöre zu Gott. Ich liebe ihn und ich weihe mein Leben ihm. Er ist für mich gestorben, er hat seinen Leib gegeben und für mich ist sein Blut geflossen. Und deswegen sind wir ihm dankbar. Amen.